Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es wieder um eure Fragen, die ihr mir per E-Mail zugeschickt habt, also eine Folge Wald aktuell. Und bevor wir starten, gibt es noch ein paar andere Sachen zu klären. Und zwar habe ich beim letzten Waldspaziergang noch eine Anekdote offen gelassen. Und zwar ging es da um das Thema Kirchenwald. Wie kommt die Kirche an Wald? Die Kirchen sind ja enteignet worden, damals schon teilweise vor 200 Jahren, im Rahmen der Säkularisation, also ist das verstaatlicht worden, auch Klöster und so. Und trotzdem gibt es immer noch Kirchenwald. So, und klar, wie geht das? Über Vererben. Also dass Leute der Kirche ihr Vermögen vermachen, ne? Das ist ja auch okay. Jetzt gibt es hier aber auch Dörfer. Da gibt es keinen Kirchenwald und andere haben relativ viel. Und ich habe da mal rundgefragt früher, die alten Leute, und die haben mir ernsthaft versichert, dass das so zustande kam in ihrem Dorf, wo es keinen Kirchenwald gibt, dass man dort den Pfarrer immer erst gerufen hat, wenn die Angehörigen verstorben waren. Also nicht zur letzten Ölung, ne, sondern noch so im Sterben, sondern erst, wenn die Leute wirklich kalt waren. Weil auf dem Sterbebett haben die Leute natürlich alle Angst vor dem Fegefeuer, ne, und ich komme in die Hölle und so weiter. Und da kann man sich das dann schon noch mal ein bisschen erleichtern, indem man der Kirche das Vermögen vermacht. Das gibt Pluspunkte im Himmel. Und dann haben das viele Leute gemacht. Und daraus resultieren immer noch heutige Kirchenwälder, natürlich nicht alle, und das ist ja das, was die Leute mir da erzählt haben, aber ich denke schon, dass ein ganzer Teil der Wälder so zustande gekommen ist. Auf jeden Fall, ja, in diesem Dorf gibt es bis heute keinen Kirchenwald, weil man den Pfarrer halt immer erst sehr spät gerufen hat. Tja, ne, so hat man den Wald im Familienbesitz gehalten. Okay, aber wir kommen jetzt mal, wir kommen noch nicht ganz zu euren Fragen. Also wir sind ja in der Folge Wald aktuell, dann das geht ja um eure aktuellen E-Mail-Fragen. Aber ich hatte noch eine Sache versprochen, die habe ich auch noch nicht geklärt. Und zwar mit meiner Wildkamera, die ich da hinten an der Ecke des Forsthausgartens hängen habe. Ne, wir wohnen ja also im Wald, also auf der einen Seite gegenüber des Hauses, auf der anderen Straßenseite, da ist auch Wiese. Links haben wir noch ein Nachbarhaus, 50 Meter entfernt, aber wir haben ein Waldgrundstück. Hinten ist ein altes Laubwaldreservat, dann nebendran eine Douglasienplantage, die aber so allmählich auch wieder zur Natur wird. Ja, das ist schon ziemlich wild so. Und auf der Ecke, die Wildkamera, das ist so eine, die so eine kleine Chipkarte drin hat. Das kostet dann, ich glaube, pro 100 Bilder, die dann funkt, ne, so mit so einem Handytarif, 3 Euro oder so. Ne, 200 Bilder, 3 Euro, irgendwie so. Also es hält sich echt im Rahmen und man muss nicht jedes Mal dahin rennen. Ich hatte so eine Kamera nämlich auch mal und die dann auslesen und da macht man es halt doch nicht und hat dann keine Lust und dann regnet es und ach, man sitzt schon auf dem Sofa und so weiter. Und diese Kamera, die meldet halt in Echtzeit, was hat die gekostet, 180 Euro oder so. Also die meldet wirklich innerhalb von einer Minute, klack, kriege ich mal auf ein Bild geschickt, wer läuft da vorbei. Und ich wollte euch ja erzählen, was da alles vorbeiläuft. Also Rehe, das sind 2, ein Bock und ein Ricke, die da regelmäßig vorbeiziehen. Das ist deren Revier. Dann haben wir einen Fuchsrüden, einen Marder, einen Hasen, Wildschweine und auch schon ein paar Mal eine Wildkatze. Das ist natürlich besonders schön. Die sind halt selten. Ich mag die, sind relativ scheu. Vielleicht war das sogar die Mama von der Wildkatze, die im Oktober mal eine Viertelstunde bei uns im Garten war, eine junge Wildkatze. wo meine Schwägerin sagte, ach Mensch, guck mal, da ist, haben eure Nachbarn Katzen. Und ich sagte, nee, wieso? Ja, da wird rausgeguckt, das ist eine junge Wildkatze, unfassbar, die da bei uns im Garten mal so ein bisschen Mäuse gejagt hat. Ja, also das macht einfach total Spaß. Ne? Und dann sitzen wir abends beim Fernsehen, das habe ich euch ja auch schon mal erzählt, dass ich abends auch gerne Fernsehen gucke. Und dann macht so am Handy und dann weiß ich, ah, hinten an der Ecke läuft gerade eine Wildkatze oder ein Reh vorbei. Also es macht halt einfach Spaß. So, also okay, so viel zur Wildkamera. Jetzt kommen wir mal zu euren Fragen. Wolfgang, du hast mir eine schöne E-Mail geschrieben. Du hast auch das Buch Der lange Atem der Bäume gelesen und bist so ein bisschen frustriert, dass da draußen so wenig passiert und was man denn tun kann. Also ganz wichtig, es gibt Hoffnung. Es gibt ganz viele Ansätze, da haben wir auch in den Podcast-Folgen schon ganz oft über gesprochen, kann man aber gar nicht oft genug wiederholen. Es passiert ja gerade ganz viel. Dazu haben wir übrigens demnächst auch eine Folge mit dem Wildbiologen Carsten Nowak vom Senckenberg-Institut, der, also nicht in dem Podcast, der dann kommt, der hat das Schwerpunktthema Wolf, kann ich schon mal ankündigen, super spannend. Aber da geht es auch um die Rückkehr wilder Tierarten, ohne dass die gezielt gefördert werden. Und da gibt es Dutzende, die zurückkommen, Riesenerfolgsgeschichten in den letzten 20 Jahren, die gar nicht so wahrgenommen werden. Also der Wolf ist eine, hoch umschritten, aber da gibt es ja eine eigene Folge jetzt bald. Dann den Schwarzstorch, Kolkraben, Wiesent, Elch, die Kraniche, Biber und so weiter und so weiter. Also ganz, ganz viele, die zurückkommen, einfach weil sie grundsätzlich nicht mehr abgeballert werden dürfen. Also das ist schon doll. Also muss man gar keine riesen Maßnahmen ergreifen. Wenn man die einfach mal in Frieden lässt, dann kommen die. Dann verändert sich das Ganze wieder zum Positiven. Und da gibt's noch viel mehr solche Beispiele. Man kann natürlich auch aktiv Naturschutzorganisationen unterstützen. Man kann den Browser wechseln zu Ecosia. Ne? Das ist ja eine Suchmaschine, die wirklich Wälder zurückbringt in Brasilien, in der Sahelzone, überall auf der Welt. Wir haben ein Urwaldprojekt bei der Waldakademie, ne, wo ihr quadratmeterweise alte Laubwälder in Deutschland schützen könnt. Ihr könnt so einen Briefkastenaufkleber zu Hause drauf machen, dass keine unverlangte Werbung eingeworfen wird und so weiter und so fort. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich zu engagieren, bloß weil momentan einige wirklich strohdoofe Politikerinnen und Politiker die Schlagzeilen bestimmen und leider auch viel Blödsinn machen, auch schlimme Dinge, heißt das nicht, dass es da jetzt alles den Berg runtergeht. Also es wird einiges schlechter, als es sein müsste. Trotzdem verändert sich vieles zum Guten. Und das ist wichtig, auch die positiven Dinge zu sehen, weiter motiviert zu bleiben. Und das ist alles zu schaffen. Also Wolfgang, ich wünsche dir viel Zuversicht. Und damit kommen wir zu Carmen. Carmen, du hast ein Foto geschickt von einem Buchenwald, wo die Bäume wie so Sträuße aus dem Boden sprießen, also alle von einer aus einer Stelle jeweils. Ne? Da können dann bis zu 10 Stämme, so wie das aussieht. Und dann 10 Meter weiter oder 5 Meter weiter kommen die nächsten straußartig gewachsenen Stämme. Das sind typische Wälder, die aus Niederwaldbewirtschaftung stammen. Niederwald im Gegensatz zu Hochwald, so hat man das früher unterschieden. Niederwald heißt, er wird niedergehalten, also kurz. Da werden die Bäume nur 20, 30, 40 Jahre alt und dann immer wieder abgehackt oder wurden es früher, weil die Leute Brennholz brauchten und nicht so lange warten wollten oder konnten, bis die Bäume dick waren. Und aus den abgehackten Stümpfen sind dann wieder neue Triebe gekommen. Da kommen ja oft ganz, ganz viele Triebe gleichzeitig, weil der eigentliche Baum sitzt ja am Boden, das sind ja die Wurzeln, der hat Panik zu verhungern und treibt alles aus, was geht, also mehr als einen Stamm, um möglichst schnell wieder eine Krone zu haben. Und wenn die eben groß werden, sind das dann viele Stämme, die aus einer Stelle sprießen. Es ist aber letztendlich ein Baum. Also typisches Zeichen für diese Armutswaldwirtschaft, die aber mittlerweile zumindest großflächig nicht mehr erlaubt ist. Und diese Niederwälder werden zu Hochwäldern, also großgewachsenen Bäumen. Aber dadurch, dass sie eben so straußartig aus einer Stelle sprießen, letztendlich sind das ja dann jeweils, ist das jeweils ein Baum, diese vielen Stämme, dann zeigt das immer noch, wo dieser Wald ursprünglich herkommt. Sascha, du treue Seele, du bist ja überall dabei, auch bei unseren YouTube-Abenden und so. Du wolltest nochmal erinnern an eine Podcast-Folge, ein Quadratmeter Waldboden. Ich wollte meine ganze Folge nur über 1 Quadratmeter Waldboden machen und das werde ich auch tun. Nur nicht im Winter. Ich muss ehrlich sagen, ich gucke jetzt hier aus dem Fenster raus. Es ist alles verschneit. Es ist wirklich sehr kalt. Und der Boden ist auch noch nass. Und da habe ich einfach keine Lust, mich jetzt eine Stunde auf den Boden zu legen. Das mache ich sehr, sehr gerne, wenn es wärmer wird und das Laub schön raschelt trocken. Dann, weil ich das selber sehr spannend finde, mache ich das wie vorgeschlagen. Also keine Sorge, die Folge kommt noch bei Gelegenheit im Frühling oder Sommer. 1 Quadratmeter Waldboden. Birgit, du hast eine Frage zu Flechten, die, also Bartflechten, die an Fichten hängen und diese Flechten sind geschützt. Ob das zulässig ist, solche Fichten zu fällen? Das, da muss man ganz ehrlich sagen, Forstwirtschaft gilt grundsätzlich als naturschutzkonform. Und was wir dort bisher schon alles gesehen haben, da ging es auch um seltene Orchideenvorkommen, Frauenschuh und so weiter, wo einfach rücksichtslos Bäume gefällt werden, sodass diese Vorkommen lokal erlöschen. Das ist alles leider nicht justiziabel. Also es gibt eine ganze Reihe von Gesetzen, auch in anderen Bereichen, Bodenschutzgesetze, Wasserschutzgesetze und so weiter und so weiter. Ganz viele Gesetze, die durch forstwirtschaftliche Maßnahmen verletzt werden. Also bleiben wir mal beim Bodenschutz. Also ich fahre da mit einem 20-Tonner drüber und der ist kaputt, dann ist das ein Verstoß. Ne? Aber ordnungsgemäße Waldwirtschaft ist grundsätzlich ausgenommen oder gilt als naturschutzverträglich. Und deswegen werden die Maßnahmen A nicht geprüft. Und selbst wenn da mal ein Schaden passiert, wird das, also ich kenne keinen Fall, wo das geahndet worden ist. Ne? Also es ist leider so, das ist ja genau das, wofür wir kämpfen, für ein vernünftiges Waldgesetz. Auch wenn Friedrich Merz zum Beispiel meinte im Wahlkampf, das haben wir seit 50 Jahren, das ist super. Und man sagt, nein, das ist es nicht, weil da jeder machen kann, was er will. Auch das haben wir hier schon sehr häufig thematisiert. Also nochmal leider ein Beispiel dafür, dass das draußen einfach strenger gefasst werden muss und dann im Zweifelsfall auch geahndet. Aber momentan hat man da leider, zumindest soweit ich weiß, keine Handhabe. Carina, du schreibst immer noch mal was zum Winterradfahren. Finde ich gut, das geistert ja wirklich lange, jetzt dadurch natürlich schon wieder, durch die Podcast-Folgen. Ne? Also ich fahre nach wie vor im Winterrad, außer ich bin schwer erkältet, ne? Ich will keine Herzmuskelentzündung kriegen, aber ansonsten fahre ich. Und du hast mir noch mal eine ganze Reihe von Tipps gegeben, wie ich gut durch den Winter komme. Also vielen Dank. Ich lese mir das auch nochmal alles durch. Übrigens hier nochmal ein Tipp. Habe ich mir auch besorgt. Bio-Kettenöl. Ne? Also da denkt man halt nicht dran. Habe ich übrigens am Anfang auch nicht gemacht, dass das Öl von der Fahrradkette natürlich, ich meine, das ist ja irgendwann trocken, die Kette. Wo ist denn das Öl dann? Das ist ja nicht verdunstet. Das ist rausgewaschen, weggeschleudert. Und deswegen sollte das Bio-Kettenöl sein. Habe ich mir auch besorgt. Das steht ja auch in deinen Tipps hier nochmal drin. Vielen Dank. Ist vielleicht auch für alle anderen nochmal interessant. Gibt es auch Testergebnisse. Die sind wirklich richtig gut, diese Öle, wie die anderen auch. Und die bauen sich halt biologisch ab. Und das sollte es uns schon wert sein, wenn wir umweltfreundlich unterwegs sein wollen. Also vielen Dank nochmal, Carina. Die nächste E-Mail kommt von Stefan. Stefan, du weifst nochmal auf die Werbeflut hin und diese Aufkleber. Bitte keine Werbung einwerfen auf dem Briefkästen. Und dann ist dir gesagt worden, dass wenn man solche Aufkleber drauf macht, hat deine Postbotin gesagt, dass diese Bündel dann halt nicht verteilt werden, sondern im Papiermüll bei der Post landen. Da würde ich mal dezent widersprechen wollen, denn wenn das viele Leute machen, das kostet ja Geld. Ne? Auch das Austragen und dann nicht einwerfen, kostet alles Geld. Und das kann man sich sparen und das werden sich die Firmen auch sparen. Dass das im Zweifelsfall, das habe ich auch früher schon gesehen, das Zeitungsaustragen, Werbeprospekt, habe ich glaube ich auch schon mal gemacht, als ich ein Jugendlicher war, irgendwelche Wochenblättchen ausgetragen oder so. Ich habe es nicht gemacht, aber ich habe es gesehen, dass in anderen Bezirken das dann einfach stapelweise irgendwo im Hauseingang lag oder so und sich ja die Leute einfach das Geld schnell verdient haben, indem sie es eben nicht verteilt haben. Und sowas ist es ja hier letztendlich auch. Aber das fällt, wenn es in Massen auftritt, auf. Ne? Und dann kommt die Werbung ja nicht an. Und im Zweifelsfall beschwert ihr euch nicht bei der Briefträgerin, sondern bei dem Hersteller, bei dem Absender der dieser Werbesachen. Ne? Also wenn das tatsächlich so wäre, dann würde ich sagen, liebe Leute, das könnte man zum Beispiel machen. Wenn das wirklich eure Briefträgerin sagt, dann würde ich mal, ich sag mal, Rewe oder Aldi oder keine Ahnung, wer solche Werbung dann da einwerfen lässt, da würde ich dann mal da anrufen und sagen, hör mal, eure Werbung wird hier stapelweise einfach in den Papiermüll getan, hört doch auf, das Zeug zu drucken. Also ich würde deswegen, aber nochmal, in aller Regel bin ich mir sehr sicher, funktioniert das, wenn das viele Leute machen, dass dann einfach weniger von dem Kram gedruckt wird. Die nächste E-Mail kommt von Jocelyn. Jocelyn, du hast zwei Fragen. Das eine ist Waldumbau, zum Beispiel in Portugal. Da gibt es auf großer Fläche Eukalyptusplantagen. Die brennen ganz, ganz schlimm, brennen auch besonders heiß. Und dort werden diese Eukalyptuswälder oder Plantagen entfernt, also kahlgeschlagen und dann heimische Arten gepflanzt. Und ich sage ja immer, das geht auch von selber. Ja, also das bezieht sich, geht auch von selber auf die allermeisten Baumarten, speziell bei uns Fichte, Kiefer. Aber Eukalyptus ist ein bisschen was anderes. Zum einen schlägt der unheimlich schnell wieder, treibt unheimlich schnell wieder aus den Stümpfen aus. Also würde sehr schnell wieder ein neuer Eukalyptuswald entstehen, den man in Portugal ja gar nicht haben möchte. Und das zweite ist halt echt das Waldbrandrisiko. Wenn ich da so langsam einen Übergang mache und lasse darunter schon andere Bäume wachsen, das geht übrigens bei Eukalyptus wegen dieser ätherischen Öle gar nicht gut. Also Eukalyptus ist echt aggressiv. Also denkt mal an diese Eukalyptusbonbons, wie scharf die sind. Ja, ja, das ist nicht, weil Eukalyptus was für euren Hals tun will. Da hat er anders vor mit dieser Chemie. Und ja, und das Zweite ist halt, dann wachsen schön die kleinen Bäumchen, wenn das denn überhaupt klappen würde, andere heimische Laubbäume, zum Beispiel sagen wir mal Steineiche oder irgendwas drunter, hoch. Und solange da Eukalyptus steht, ist die Waldbrandgefahr irre hoch und es kommt eben zu einem Waldbrand, dann brennt der ganze neu entstandene Wald gleich wieder mit ab. Ne, weil Eukalyptus brennt halt sehr heiß und würde die Eichen direkt mit verbrennen. Also das, in dem Fall ist es echt was anderes, da muss man möglicherweise radikaler vorgehen. Und wenn, jetzt gucken wir gerade, jetzt bin ich hier gerade rausgekommen bei deiner E-Mail, doch jetzt haben wir es wieder hier mit den Kiefernplantagen. Also wenn man die sich selber belässt, woher sollen dann die heimischen Arten kommen? Es reicht, wenn in Kilometerabstand Laubbäume stehen. Und ich habe es noch nie irgendwo gesehen in Deutschland, dass im Umkreis von 1-2 Kilometern nicht Laubbäume stehen. Das ist häufig entlang von Wegekreuzungen oder überhaupt entlang von Waldwegen oder irgendwo, es kann auch im Siedlungsbereich sein. Also das wird alles durch Vogelflug und Wind in die Flächen transportiert. Also das gibt es praktisch nicht. Das ist so, das müssten ja hunderte von Quadratkilometer großen Kiefernplantagen sein. So groß sind die in Deutschland nicht. Ne? Also sind immer wieder unterbrochen von Wegen, von Plätzen, von Wiesen und da stehen am Rand überall Laubbäume. Und die samen sich dann in diese Kiefernplantagen aus. Also das klappt auch dort in aller Regel ganz gut. Und dann ist noch eine allerletzte Frage von dir, was ich von einem Tiny Forest Konzept halte. Das sind diese kleinen Mini-Wäldchen. Ne? Das sind oft nur 100 Quadratmeter oder so, also 10 mal 10 Meter oder sowas, wo man sehr eng heimische Bäumchen pflanzt, um da so Mini-Waldökosysteme zu haben, finde ich super. Für Städte, also im Wald braucht man das natürlich nicht, aber in Städten ist genau das Richtige, ne? Dass man in Ökosystemen denkt und Bäume in Baumkindergärten, ne, so kann man es ja auch nennen, aufwachsen lässt, das ist viel, viel günstiger. Ilke, du schreibst so, das ist, glaube ich, mal sogar in der Tagesschau oder Tagesthemen gekommen, dass bei Mainz eine, das war glaube ich eine Lauftrainerin, die soll jetzt 10% ihrer Bruttoeinnahmen an das Forstamt abführen und zieht deswegen vor Gericht. Und das ist auch richtig so. Ne? Also ich halte davon gar nichts. Das ist nämlich deine Frage, ob das, was ich davon halte, das ist Quatsch. Also wenn das Forstamt, es sind ja nicht private Veranstaltungen, die sie macht, sondern es sind organisierte gewerbliche Veranstaltungen. Die sind genehmigungspflichtig. Und wenn man da einen Antrag stellt, dann ist das schon in Ordnung, dass das Forstamt eine Bearbeitungsgebühr nimmt. Sag mal, weiß ich nicht, 30 Euro oder irgendwas. Aber dass ein Forstamt eine Einnahmebeteiligung verlangt, da wüsste ich mal gerne die Rechtsgrundlage dafür. Und das wird, glaube ich, auch der Rechtsbeistand dieser Frau mal versuchen herauszufinden vor Gericht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Bestand hat, weil da muss es eine Rechtsgrundlage geben. Ne? Wenn da Verwaltungsgebühren entstehen, das muss die eigenen Kosten decken. Und das kann nur ein bestimmter Betrag sein. Also nochmal, dass man das prüft, dass da nicht Hunderte, Tausende von Gruppen durch und so jeder Tages- und Nachtzeit und ganz viele gleichzeitig und so weiter, dass man das so ein bisschen kanalisiert und guckt, wie viel verträgt der Wald, das muss man ja auch prüfen. Das ist ja alles in Ordnung. Aber A, gilt dann gleiches Recht für alle, also für sämtliche Veranstaltungen, nicht nur für die Lauftrainerin. Das sind auch nicht zahlungspflichtige Veranstaltungen. Sobald die organisiert werden, ist das freie Betretungsrecht weg. Ne, muss der Waldeigentümer, Waldeigentümerin genehmigen. Und im Falle des öffentlichen Waldes ist es halt das zuständige Forstamt. Ja, oder der zuständige Forstbetrieb. Das ist in Ordnung. Aber dass man eine Einnahmebeteiligung verlangt, das finde ich schon abenteuerlich. Aber ich bin mal gespannt, wie das dann ausgeht. Matthias, du hast eine Frage, beziehungsweise eine Bitte, dass ich mal eine Folge über die sogenannten Ruhforste oder Bestattungswälder allgemein mache. Ja, da bin ich dir jetzt zuvor gekommen, beziehungsweise ich beantworte die Fragen ja nicht so oft. Also es war die vorletzte Folge, da haben wir das schon gehabt, also bitte erfüllt. Und deine zweite Frage ist, da geht es um ein Projekt, wieder so ein Aufforstungsprojekt, wo man sich finanziell beteiligen kann. Ihr wisst ja, ich halte davon nichts. Ne? Es gibt nur ganz, ganz wenige, wie zum Beispiel Ecosia mit der Suchmaschine, die wirklich gut sind. Oder dort, wo wirklich Freiland vernünftig aufgeforstet wird mit Standort heimischen Baumarten. Und das Projekt, was du hier vorstellst, das pflanzt standortgerechte Bäume. Na, jetzt alle im Chor. Standortgerecht ist, das wächst da. Das hat, ne, so wie Mais. Wenn Mais da wächst, ist er standortgerecht. Standort heimisch heißt, das kommt da von Natur aus vor. Zwei große Unterschiede. Hier werden also standortgerechte Bäume angeboten, Atlas-Zeder, kommt nicht aus Deutschland, Esskastanie, ah ja, auch nicht, Baumhasel, auch nicht. Und das Ganze zusammen mit der Landesforstanstalt, alles klar. Also wenn die größten Holzverkäufer mit im Boot sind, würde ich sagen, Finger weg, klingt nicht gut, ne? Meine Meinung. Die nächste E-Mail kommt von Kevin und du warst in der Nähe von Malmö, die wandern und hast einen Hang fotografiert mit einer neu angelegten Plantage. Und deine Frage, also du fragst, ist da wohl gewaltig was schiefgelaufen, bezieht sich aber, glaube ich, darauf, dass diese jungen Nadelbäume alle braun sind, so als ob die absterben würden. Da ist aber in ganz anderem Sinne was schiefgelaufen. Diese Nadelbäume, alle in Reihe und Glied gepflanzt, diese Plantage, alles eine Baumart, besteht aus Lärchen. Und Lärchen sind im Winter braun, ne? Weil die Nadeln von den Zweigen fallen. Das ist ja der einzige Nadelbaum bei uns, der im Winter die Nadeln verliert. Und dann sieht das aus, als wären die tot. Sind es aber nicht, das sind Lärchen. Also in dem Fall erkennt man das bei den jungen Bäumen eben sehr, sehr schön. Ne? Das Bild ist von sehr vom Weitem fotografiert, aber ich sehe sofort, okay, das ist eine Lärchenplantage. Also ist in diesem Sinne ökologisch gewaltig etwas schiefgelaufen. Und Hilmar, du schreibst eine ähnliche Nachricht, wie wir sie vorhin schon hätten. Was kannst du tun, um den Wald positiv zu beeinflussen, weil dir aufgefallen ist bei der Bundeswaldinventur, dass, das hat man hier auch schon mal besprochen, dass die Forstwirtschaft gar nicht thematisiert wird. Das hört sich für dich an, als ob das die Holzindustrie und die Forstindustrie verfasst. Hört sich für mich auch so an. Stimmt ja indirekt auch, ne? Also zumindest dann, wenn dort Forstwissenschaft oder auch Forstbehörden, Försterinnen und Förster beteiligt sind. Die sind ja häufig auch ganz anders involviert. Sicher ist auf jeden Fall, dass es Unsinn ist, deswegen zu fordern, ältere und dickere Bäume zu entnehmen. Das macht die Forstwirtschaft übrigens gerade, ne, dass sie sagt, ja, wir müssen ja den Wald jetzt noch schneller umbauen bei den desaströsen Ergebnissen. Aber das desaströse Ergebnis war ja, dass viel zu viel Holz entnommen wird, auch an lebenden Bäumen, und dass man auf die Bremse treten muss, wenn der Wald weiterhin eine Kohlenstoffsenke bleiben soll. Also wenn der biologisch gebundene Kohlenstoff weiterhin in Form von Bäumen im Wald bleiben soll, muss man sie auch im Wald lassen. Aber die Forstwirtschaft fordert jetzt genau das Gegenteil. Wir haben zu viel eingeschlagen, also sollten wir doch noch mehr einschlagen. Weil es sind ja immer noch viel zu viele Nadelbäume da. Und dann müssen wir den Waldumbau schneller machen. Also diejenigen, die das Desaster angerichtet haben, fordern jetzt tatsächlich, lasst uns das Ganze noch schneller drehen, das Rad. Das ist natürlich falsch. Und wir fallen diesen Leuten gerne immer wieder in den Arm, Hilmar. Ne? Alexandra, du schreibst, dass entlang, jetzt gucke ich mal gerade, wo ist denn das? Was für eine Gegend? Ein Augenblick. Ich muss mal gerade hier mich so ein bisschen durchscrollen, durch die E-Mail von dir. Wer war das? Nee, war das Rosenheim? Doch, Rosenheim, ne? In Bayern, oder? Nee, bei, das ist in Österreich, muss es sein. Also grob Region Salzburg, ne? Und sowas in der Art. Ist ja auch erstmal wurscht. Es geht um die generelle Frage. Da soll massiv, sollen da Gehölze zurückgeschnitten werden, um Dämme und Deiche zu stabilisieren. Also als Hochwasserschutz. Ne? Ich bin jetzt kein Deichexperte, nur ich schaue mir mal Ufer an. Und ein Deich ist ja nichts anderes, ein Hochwasser ist, als ein Ufer. So ein besonders instabiles Ufer. Und Ufer werden immer, immer, immer stabilisiert durch Bäume. Sieht man übrigens auch sehr schön. Ne? Ich an der A hat man übrigens denselben Blödsinn gemacht. Nach dem Hochwasser ganz viele Bäume gefällt. Man denkt, ja, geht's denn noch im Oberstübchen? Ne? Also das ist doch völlig kontraproduktiv. Bäume zu fällen, um Ufer zu stabilisieren, das Gegenteil passiert ja. Und bei Deichen, nochmal, ich kenne jetzt den Aufbau von Deichen nicht. Die sind ja aufgeschüttet, die müssen immer wieder verdichtet werden. Keine Ahnung, wie das im Detail funktioniert. Nur Baumwurzeln halten erdreich zusammen. Erosion ist unter Bäumen die geringste überhaupt. Also deswegen werden Böden unter Wäldern sogar dicker, während sie in der freien Landschaft immer dünner werden. Also wir haben hier in der freien Landschaft in den letzten Jahrhunderten 2 Meter Bodenabtrag gehabt. Das kann man bei uns ganz gut nachvollziehen, während das im Wald nicht passiert ist. Und wenn man Deiche ordentlich bewachsen lassen würde, könnte ich mir vorstellen, dass sie sicherer würden. Das sollte man aber zumindest nochmal prüfen. Also immer im Fällen klingt für mich kontraproduktiv, liebe Alexandra. Tanja, du fragst zu einem Jagdthema, aber nicht zum üblichen Jagdthema. Also du gehst mit dem Hund spazieren, das schreibst du auch, aber du wirst nicht angepfiffen, sondern du sammelst Müll ein. Und dir fällt auf, dass es Jagdbezirke gibt, die durch den Jagdpächter oder Pächterin vermüllt sind. Also mit alten Hochsitzen und so weiter. Stimmt. Das sieht man leider ganz, ganz oft. Die Dinger werden ja mit allen möglichen Reststoffen zusammengedengelt. Also erstmal natürlich aus Holz, aber dann mit Dachpappe, mit Styropor gedämmt. Dann werden alte Kunststoffteppiche reingelegt oder an die Wände genagelt, um die winddicht zu machen und so weiter und so fort. Und wenn das Ding irgendwann morsch wird, dann wird es umgetreten, bleibt liegen und es wird der nächste Hochsitz aufgestellt. Das machen nicht alle so, aber manche. Und bei dir ist das anscheinend auch der Fall. Und die Frage ist, was man tun kann. Liebe Tanja, ich würde das anzeigen. Und die Leute, bei denen du das anzeigst, die müssen sich dann darum kümmern. Ne? Also im Zweifelsfall, wenn du sagst, du hast es beim Bürgermeister gemacht, Vorsitzender der Jagdverwaltung, der Förster, alle versichern, die sind deiner Meinung. Und sagen, Leute, die werden dafür bezahlt, dass sie sich darum kümmern. Dann sollten sie es bitteschön auch tun. Und wenn sie das nicht machen wollen, im Zweifelsfall zeigst du es bei der Kreisverwaltung an. Ich weiß gar nicht, wer dafür zuständig ist, ob das Abfallwirtschaftsamt, wer so etwas macht, oder die Naturschutzbehörde. Aber es würde ich zur Anzeige bringen. Und wenn dann nichts passiert, dann würde ich mal mich an, in dem Fall, du bist ja, glaube ich, sogar im selben Kreis wie ich, mich mal an die Landrätin wenden, warum da nichts passiert behördlich. Ne? Also das ist eine illegale Abfallentsorgung. Lange Rede, kurzer Sinn. Das muss beseitigt werden. Und da sollte man diesen Herrschaften mal ein bisschen auf die Finger klopfen. Die nächste E-Mail kommt von Sven. Sven, du hast eine Frage, die streift eigentlich nur das Thema Jagd, weil ich auch schon mal, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass Waldgebiete bei Treibjagden einfach abgesperrt werden, ob das erlaubt ist oder nicht. Dazu machen wir ja nochmal eine extra Folge. Aber was Ähnliches gibt es eben auch beim Holzeinschlag, zum Beispiel hier in Baden-Württemberg. Und die machen Folgendes. Die sperren Waldgebiete für Wochen oder sogar Monate ab und die sind dann nicht mehr passierbar für dich. Warum machen die das? Du hast mit denen gesprochen und die sagen, die schlagen erstmal alles ein, also fällen erstmal alle Bäume, schmeißen die Wege dabei quasi zu und wenn sie fertig sind, kommt dann irgendwann der Holzrücker mit der Maschine und dann wird das alles wieder weggezogen. Und weil das alles in der Hand eines Waldbesitzers ist, zum Beispiel der Kommune, dann gibt es auch keinen Stress wegen anderen Waldeigentümern. Hm. Dazu muss man sagen, ich glaube nicht, dass das zulässig ist, aber wie immer ist im Wald so ein bisschen Wilder Westen. Und die Behörden, die die Gesetze umsetzen müssten, sind ja selber die Verursacher. Es gibt ein freies Betretungsrecht und die Waldwege sind eben nicht nur für den Holzeinschlag da, sondern auch für Schutz und Erholung. Ich erinnere nur mal an beim Thema Schutz auch an Waldbrände. Wäre ja schön, wenn die Feuerwehr dann durchkäme. Oder an Rettungseinsätze. Es gibt Rettungspunkte, die müssen erreichbar sein. Ich bin der Meinung, das ist nicht legal. Ne? Bleiben wir mal bei den Rettungspunkten. Die sind ja eingetragen amtlich in Karten. Und ihr wandert jetzt. Ne? Diese Rettungspunkte, die könnt ihr euch auch runterladen. Und dann wisst ihr, dann ist da und da das Schildchen mit dem Rettungspunkt. Ihr habt einen Notfall. Dann müsst ihr nur durchgeben, wo bin ich? Und die Rettungspunkte sind alle so gelegt, dass die anfahrbar sind durch Rettungswagen. So, aber wenn der Weg zugeschmissen ist, nicht passierbar, geht das nicht mehr. Ne? Das ist mal mindestens grob fahrlässig. Das ist ja nicht aus Versehen passiert. Also ich persönlich finde das mehr als haarig. Und davon abgesehen werdet ihr, das ist ja, darum geht es sehr hauptsächlich, an eurem freien Betretungsrecht gehindert. Auch das ist meines Erachtens von der Einschränkung her, auch vor allem von der Dauer her, so nicht zulässig. Aber nochmal, es ist die Behörde, die das in Ordnung bringen müsste, hat es ja selber verursacht. Das ist ja das, wofür ich immer plädiere, dass in der Forstwirtschaft der Hoheitsbetrieb getrennt sein muss von der Wirtschaft und wirklich auch personell getrennt. Es sind ja dieselben Leute, die da hin und her wechseln, selbst wenn das getrennt würde. Es müssten verschiedene Behörden sein, die das regeln. Das haben wir halt in Deutschland nicht und das ist immer wieder ein schönes Beispiel, dass wir das dringend brauchen. Liebe Kerstin, du schreibst einen sehr süßen und skurrilen Fall, dass du hast auch eine Wildkamera im Garten und da kommt seit einiger Zeit nachts ein einäugiger Fuchs zu Besuch und oft sogar auch noch ein zweiter und die kontrollieren das Vogelfutterhaus und das gestrüppt nach Leckereien. Also diese Leckereien sind übrigens häufig Mäuse, ne, die unterm Vogelhäuschen sitzen und das Vogelfutter fressen. Haben wir übrigens bei uns hier auch, bei uns ist es eine Rötelmaus, die hier vor dem Küchenfenster, wo die Meisenknödel hängen, unten wohnt und die ist wahrscheinlich so fett, dass die kaum noch in ihr Mäuseloch reinpasst. Auf jeden Fall frisst der Fuchs bei dir neuerdings die leeren Walnussschalen, die das Eichhörnchen geknackt hat. Ob das normal oder ungewöhnlich ist, keine Ahnung. Also ich habe damit keine Erfahrung mit Füchsen, die Walnussschalen fressen. Also ich kann es nur von unseren Hunden sagen, die wir früher hatten. Also wir hatten jeweils einen, aber dann eben lange Zeit. Also die erste, zum Beispiel die Maxi, die wir 15 Jahre lang hatten, die hat fast alles gefressen, was irgendwie interessant gerochen hat. Ne? Auch sehr unappetitliche Sachen. Und tja, vielleicht ist das ein besonderer Geschmack. Ansonsten, ich meine, eine Nussschale ist Holz. Ne? Also das kann eigentlich nicht lecker sein. Da hat ein Fuchs nichts davon. Also ich finde das sehr ungewöhnlich, ja. Und dann schreibst du noch, dass du jeden Abend eine Handvoll veganes Hundefutter rauswirfst, was auch gerne genommen wird. Ist das gut? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es schlecht ist. Füchse sind ja mehr oder weniger Allesfresser. Ne? Also die fressen auch Kirschen, Beeren, Brombeeren. Man denkt ja immer, die sind Karnivoren, die fressen nur Fleisch. Nein, tun sie nicht. Wölfe übrigens auch nicht. Und von daher kann es meines Erachtens nicht schlecht sein, zumal ja ein Fuchs ein Wildhund ist. Ne? Fuchs ist einfach ein kleiner Wildhund. Lieber Max, du schreibst eine sehr schöne E-Mail auch wieder. Und zwar über etwas, was du bewegt hast. Ne? Du hast nämlich bei euch gibt es so einen Mängelmelder online, so wie es aussieht. Und da ging es um zwei Bäume, die mit einer Kette bei euch in der Stadt so eng umwickelt waren, dass sie so langsam eingewachsen ist. Und das hast du gemeldet. Und die Stadt hat das behoben. Und die Kette ist jetzt locker um die Bäume gehängt und sogar mit einem Polster versehen. Und du achtest da drauf, weil du halt den Podcast häufiger hörst und dir wäre das vorher nicht aufgefallen. Super, das finde ich toll, sehr motivierend für mich. Und damit hast du den beiden Bäumen sicher sehr geholfen. Prima. Und Carsten, du schreibst einen schönen Hinweis auf eine Meldung, die neulich sogar durch die Tagesschau geisterte. Und zwar geht es da um einen Biber, beziehungsweise eine Biberfamilie in Tschechien. Da gab es in einem Landschaftsschutzgebiet da so ein Bach, da, also der sieht aus wie ein Graben. Ne? Also wenn man das Foto dazu sieht, das sieht aus wie ein Entwässerungsgraben. Aber gut, es war ein Bach. Und die Behörde wollte das renaturieren, ne, mit Dämmen und durchmeandern lassen, durch die Wiesen und so weiter. Also alles sehr, sehr aufwendig, sehr bürokratisch auch sehr, sehr teuer. Es sollte 1,2 Millionen Euro kosten und hat auch schon über 6 Jahre gedauert und ist immer noch nichts passiert. Und obwohl es da gar keine Biber gab, ist da auf einmal eine Biberfamilie aufgetaucht. Und die hat einen Damm gebaut, alles unter Wasser gesetzt und 1,2 Millionen Euro gespart, weil es ist eigentlich genau das passiert, was die Leute wollten. Nur ohne Planungsbüro und ohne Geld. Das ist ein sehr schönes Beispiel, wie die Natur das selber machen kann. Und hier haben wir eine Meldung aus der Eifel von Raimund. Du beschreibst wieder was zum Thema Jagd und zwar was zum Thema Buchenholzteer. Was ist Buchenholzteer? Buchenholzteer, das wird aus dem Verschwelen von Buchenhölzern gewonnen. Also das ist eine ganz dreckige, giftige Verbrennung unter Sauerstoffmangel. Und da bleibt dann häufig so ein teeriges, es sieht wirklich aus wie Öl, schmierig, wie Altöl eigentlich, ne? Aber eben aus Holz. Das riecht dann auch sehr räucherig, aber extrem. Und das sieht man manchmal in Wäldern, du hast auch ein Foto dazu geschickt, dass das so an Bäume und Baumstümpfe gepinselt wird. Warum macht man das? Also richtig wie so schwarzer Lack, aber es ist sehr klebrig, also fasst es nicht an und stinkt wirklich sehr rauchig. Warum macht man das? Das macht man wegen Wildschweinen, weil Wildschweine lieben es, sich daran zu scheuern. Also irgendwie mögen die diesen Duft und das nutzen Jägerinnen und Jäger, um die dahin zu locken, wo sie sie eben schießen möchten. Das Ganze ist nicht besonders umweltfreundlich. Richtig, finde ich auch. Und ich weiß allerdings nicht, ob das speziell verboten ist. Es gibt wirklich so viel Blödsinn, der da draußen gemacht wird. Ich weiß gar nicht, ob es zu jedem Quatsch ein Verbot gibt. Nichtsdestotrotz kann man immer nur empfehlen, zeigt das doch bei der unteren Naturschutzbehörde an. Und die können ja dann aktiv werden. Ne? Also ich würde das ich überlege gerade, das kann man sogar online melden, wenn du es sehr, sehr einfach haben möchtest. Einfach mal melden und du bittest um eine kurze Rückinfo. Ne? Und das ist das, was man machen kann. Ich persönlich finde es nicht schön, weil es für den Boden natürlich auch nicht gut ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es besser ist als Altöl für den Boden. Auch wenn es aus Holz ist, aber das Produkt selber ist halt was wirklich sehr, sehr Schädliches. Julian, du hast auch wieder ein Wildtierthema und zwar das Thema afrikanische Schweinepest. Die Maßnahmen, vielleicht erkläre ich erstmal, was es ist. Afrikanische Schweinepest, es gibt die europäische Schweinepest, das ist eine Erkrankung, die betrifft hauptsächlich Frischlinge, also unter einjährige Tiere, wütet da auch regelrecht, führt da auch zur Bestandsdezimierung, ganz typisch eigentlich, ne? Krankheiten sind auch ein Regulierungsmechanismus für Populationen, ist für die Menschen völlig ungefährlich. Jetzt kommt die afrikanische Schweinepest, die hat es hier früher nicht gegeben, die ist wahrscheinlich hier reingekommen und kommt auch immer noch rein durch Schlachtreste, also das Schlachtreste sind übrigens, kann auch rohe Wurst sein, Salami oder so. Gerade in Osteuropa haben viele Leute noch eigene Schweine, machen selber Wurst, legen die sich aufs Brot, fahren mit dem LKW hier rüber und schmeißen die Reste einfach ins Gebüsch. Es ist Tatsache, so ist wahrscheinlich die europäische Schweinepest hier hingekommen und bricht überall aus in Brandenburg und sonst wo. Ich weiß gar nicht, jetzt lass mal gerade gucken. Bei dir ist das Hessen, ja. Hessen-Forst sagt jetzt, also diese Schweinepest ist jetzt nicht so hoch ansteckend wie die europäische Schweinepest, diese afrikanische, aber das Problem ist übrigens auch nicht, dass die Wildschweine dezimiert. Das ist ja etwas, was man eigentlich sogar will. Deswegen, wir haben gerade über diesen Buchenholzteer gesprochen, der dient ja zum Wildschweinabschuss. Das ist ja schizophren, also dass die Natur will das selber regeln und dann macht man auf einmal einen Aufstand. Nee, das Problem ist, überall dort, wo die afrikanische Schweinepest festgestellt wird, darf kein Schweinefleisch mehr exportiert werden und müssen auch Schweinebestände, die befallen sind, gekeult werden. Weil in den Ställen der großen Massentierhalter stehen ja lauter Frischlinge. Die Tiere werden ja 5-6 Monate alt. Ja, also es ist das Idealalter, um von dieser Schweinepest befallen zu werden. Nochmal, für den Menschen harmlos, auch das Fleisch könnte man essen. Aber man darf es, weil das halt, weil die Bestände dann dahin gerafft werden und niemand möchte das in anderen Ländern haben, deswegen gibt es dann Exportverbote, Sperrbezirke und so weiter. Also es geht um den Schutz der Massentierhaltung, nicht den Schutz der Wildschweine. Das muss man ganz klar sagen. So, in Hessenforst zum Beispiel, also das ist, also wenn das, die das wirklich machen, ist es wieder ein Minuspunkt bei Hessenforst. Also wir kommen in der letzten Zeit sehr, sehr viele merkwürdige Dinge daher. Sagen, man muss unbedingt auf den Wegen bleiben, weil man sonst das Leben der Wildschweine gefährdet. Hä? Also, es hat das damit zu tun. Also, Wildschweine laufen übrigens gerne auf Wegen. Ja, die laufen nicht unbedingt nur gerne durchs Gestrüpp, die laufen überall durch den Wald. Und ihr habt ein freies Betretungsrecht. Das ist ein, also, es ist einfach, ich finde ja, also, das finde ich fast schon ein bisschen unverschämt, Leuten auf die Art und Weise das Betretungsrecht madig zu machen. Nee, Wildschweine werden durch Jagd gestört, zum Beispiel auch durch Treibjagden. Also als allererstes müsste Hessenforst dann mit Treibjagden aufhören, weil da laufen Wildschweine ja besonders weit und könnten das Virus auch besonders weit verbreiten, wenn das denn so wäre. Ne? Also das ist, halte ich schon mal für mindestens merkwürdig. Jetzt gucken wir mal gerade weitere Maßnahmen. Das sind die Zäune zur Absperrung. Ja, damit kann man ein bisschen was aufhalten, aber auch die Zäune sind auch hoch umstritten, weil die erstens Wanderungen verhindern und B, haben wir das mal im Nationalpark Unteres Odertal so einen Fall gehabt, dass man die Zäune so aufgestellt hat, dass die Rehe innerhalb des Flussau-Bereichs eingesperrt habe und bei Hochwasser sind die jämmerlich ertrunken, weil die über die Zäune nicht kamen. Ne? Also auch so Sachen passieren, ganz, ganz hässliche Dinge. Du sagst, dass ein Freund von dir geschildert hat, dass die Kadaver von Tieren nur in Schutzanzügen abtransportiert werden und der Boden mit Baggern ausgehoben würde. Also das halte ich jetzt für ein Gerücht, weil wenn ein Wildschwein verendet und es verenden Tausende von Wildschweinen in den Wäldern, weiß ja kein Mensch, ist das an Schweinepest gestorben oder an Lungenwürmern oder an Hunger oder was auch immer. Das weiß ja alles kein Mensch. Und dann müsste man hier jedes tote Wildschwein mit Bagger und Schutzanzügen und sonst was rausholen, weil dass es an Schweinepest gestorben ist, das weiß man ja erst nach der Laboranalyse. Also das halte ich jetzt für ein modernes Märchen, dass solche Sachen passieren. Also sollte man trotzdem im Auge behalten, afrikanische Schweinepest, gar keine Frage. Aber der Hauptpunkt ist natürlich, es kollidiert mit der Massentierhaltung. Das sollte man dann fairerweise auch so darstellen. Die letzte E-Mail der heutigen Folge kommt von Katja. Und wie alle anderen davor auch, bedankst du dich für den Podcast und spendest auch ein bisschen Lob. Das freut mich wirklich total, weil ja, das ist halt so ein bisschen Wasser auf meine Mühlen und Balsam für meine Seele, weil das einfach, ich finde das einfach schön, das freut mich wirklich. Also vielen Dank. Ne? Also ich lese mir das ja auch alles durch, wie ihr wisst, und lese jetzt halt nur für euch alle, die ihr da zuhört, immer die Kernfragen vor. Also du hast zum Beispiel auch geschrieben, dass du in Gesprächen mit einer Bekannten, die da einige Sachen abgestritten hat, da wolltest du jetzt nicht gegenhalten, weil du sagst, einer denkt so, der andere so, dass du dich im Nachhinein ärgerst, dass dir auf die Schnelle nichts Vernünftiges eingefallen ist und dass du das nächste Mal vielleicht mal anders machen wolltest und auch mal ein bisschen Gegenposition vertreten. Ja, kannst du gerne machen, weil das, was hier in diesen Podcast-Folgen versendet wird, das basiert ja alles auf wissenschaftlichen Studien. Und da draußen, ihr werdet das übrigens in der Wolfsfolge das nächste Mal hören, da ist wirklich einer der hochkarätigsten Wissenschaftler diesbezüglich in Deutschland mit mir im Podcast-Studio und der erzählt dann mal sehr schön von Mythen und Legenden und eben der wissenschaftlichen Wahrheit dazu. Zum Beispiel zu dem Mythos, dass in Deutschland jede Menge Wolfshybriden unterwegs sind. Ne? Aber sowas haben wir natürlich auch beim Thema Bäume und da kann man dagegen halten, aber wenn man merkt, dass das Gegenüber sich gar nicht überzeugen lassen möchte, weil es eine starke Meinung hat. Keine Fakten, eine starke Meinung. Dann ist natürlich irgendwann auch Schluss. Aber ich finde es gut. Grundsätzlich ist es richtig, dann zu widersprechen, wenn man eine Meinung hört, die mit Fakten nichts zu tun hat. Dann hast du noch einen Hinweis zu Apps. Ich muss mal wirklich gucken, das ist halt relativ aufwendig, die alle durchzutesten. Ob ich mal so einen App-Test mache. Also ich nehme zum Beispiel BirdNet, da ging es jetzt hier um Vogelstimmen bei dir. Und das lohnt sich ja jetzt, das geht ja gerade wieder überall los, da jetzt mal mit dem Handy rauszugehen und mal zu hören. So kann man wirklich am besten Vogelstimmen lernen. Ich habe das ja mit Kassetten probiert, früher mit CDs. Das ist alles Quatsch gewesen. Das hat bei mir zumindest nicht funktioniert. Mit dem Handy geht das super. Du kriegst sofort ein Feedback. Ach, das ist der Vogel. Und wenn du das fünfmal gemacht hast, dann kennt man den irgendwann. Ne? Also so ein paar vergesse ich dann über den Winter wieder. Ja, gut, dann fange ich halt im Frühjahr wieder an. Aber es ist schön einfach, wenn man so 10, 20 Vogelarten kennt, so im häuslichen Umfeld, und weiß dann morgens schon, wer da singt. Also ich nehme BirdNet. Du schlägst vor Merlin Bird ID, so heißt es, von der Cornell University, weil das gleichzeitig einem Forschungsprojekt dient. Das ist bei BirdNet, soweit ich weiß, auch, ne, dass dann die Standorte zum Beispiel ja aufgezeichnet werden. Also ihr nehmt eine Vogelstimme auf mit dem Handy, dann wird das online analysiert, also auf dem Server des jeweiligen Instituts. Ihr kriegt eine Antwort zurückgespiegelt und das Institut weiß, von wo die Anfrage kam und was das für eine Vogelart ist, und kann so Verbreitungskarten erstellen. Also das ist Citizen Science, also Wissenschaft, wo jeder und jede mitmachen kann. Und das ist bei deiner App eben auch Merlin Bird ID, war das, was du vorgeschlagen hast. Und du hast zur Pflanzenerkennung eine kostenpflichtige App, Picture This. Das kostet unter 40 Euro im Jahr. Ist wohl auch ganz gut. Wie heißt denn, jetzt muss ich mal gerade gucken. Meine heißt, glaube ich, Flora Incognita. Und die kostet nichts. Man kann auch, also ich weiß, bei Apple geht's, wenn du Fotos machst und swipes dann so ein bisschen hoch anschließend, wenn du dir das Foto anguckst, dann kannst du auch auf dem Foto die Pflanze bestimmen lassen. Auch das kostet dann natürlich nichts, weil das ist ja schon in der Betriebssoftware mit drin. Also gibt's ganz viele Sachen, und von dir kamen jetzt auch nochmal zwei Vorschläge. Vielen Dank und herzliche Grüße zurück. Und damit sind wir mit dieser Podcast-Folge durch. Ich habe alle E-Mails beantwortet, die bis heute, ich mache das ja immer ein bisschen früher, die Aufnahmen, ne? Das wird ja, ihr wisst ja, noch geschnitten bei RTL, ein bisschen aufpoliert und dann in den Sendeplan einsortiert. Aber alle, die bis zum heutigen Tage reingekommen sind, habe ich beantwortet und habe mich immer sehr, sehr über die Zuschriften gefreut. Also ihr könnt das gerne weitermachen. Ich freue mich auch, wenn ihr bei Spotify oder Apple einen Kommentar, eine Bewertung hinterlasst, würde ich mich auch sehr freuen. Und ich freue mich vor allem, wenn ihr dabei bleibt. Und ihr wisst ja, spannende Themen lauern um die nächste Ecke, zum Beispiel der Wolf. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.